Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror hier mit mir, mit der Antje und natürlich wie immer mit dem lieben Thilo. Hallo.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Und das können wir direkt vorwegnehmen, wir sind überhaupt nicht aktuell, wenn ihr das jetzt hört. Also die Folge, die ihr jetzt hört, erscheint ja am 1. November und wir haben jetzt Anfang Oktober. Das kommt normalerweise nie vor, weil dadurch, dass wir rückwirkend immer die Horrorfilme des vorherigen Monats besprechen, nehmen wir immer sehr, sehr spät im Monat auf, also auch manchmal erst am letzten Tag des Vormonats. Aber da ich bald im Urlaub bin und Thilo viel arbeitsmäßig zu tun hat, haben wir gedacht, wir hocken uns jetzt mal schon zusammen und suchen uns mal wieder ein eher zeitloses Thema aus, weil wir können ja über die Horrorfilme aus dem Monat Oktober nicht sprechen. Das holen wir dann aber auf jeden Fall nach. Und weil das Jahr 2025 irgendwie so ja, ein Stück weit auch ein Stephen King-Jahr zu sein scheint, haben wir uns überlegt, wir wollen mal so ein bisschen über unsere Lieblings-Stephen King-Filme sprechen. Ich habe mir eine Top 5 zusammengestellt. Thilo hat ganz streberhaft eine Top 6 zusammengestellt. Eine Top 10, um Gottes Willen, was rede ich denn da? Eine Top 10. Ich habe nebenbei offen hier die Timeline von Stephen King-Filmen und da habe ich gerade auf die Zahl 6 geguckt. Entschuldigt bitte. Genau, und da haben wir uns dann überlegt, machen wir, wie gesagt, eine kleine Stephen King-Retrospektive, allerdings mit einer Einschränkung. Wir haben nämlich gesagt, wenn wir unsere Top-Listen zusammenstellen, dann ist Shining außen vor, denn es ist überhaupt kein mutiger Guess zu sagen, Shining ist die beste Stephen King-Verfilmung. Bei uns wäre Shining bei beiden auf der Eins gewesen, oder?
Ja, bei mir ja. Und ich weiß, es scheiden sich die Geister bei Shining. Manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht. Für mich wäre es aber eine ganz klare Eins. War auch für mich die allererste Begegnung mit King indirekterweise, weil damals noch Horror-Trailer zwischen den Mainzelmännchen im Werbeprogramm platziert wurden und ich sozusagen gezwungenerweise öfters dieses Dreirad erleben musste als kleines Kind, wenn ich auf den rosaroten Panther gewartet habe. Lief der Trailer zu Shining und das zahlreich. Ich wusste direkt, das werde ich niemals schauen, das ist schrecklich.
Und wir wurden später eines Besseren belehrt.
Ja.
Nur um euch mal einen kurzen Überblick über das Stephen King-Jahr 2025 zu geben, wie ich es eben genannt habe. Wir hatten The Life of Chuck, wir hatten The Long Walk, über den haben wir in der letzten Folge geredet. Wir hatten The Monkey, der kam Anfang des Jahres. Wir bekommen noch Running Man. Und zum jetzigen Zeitpunkt, also wie gesagt Anfang November, dürften auch schon die ersten ein, zwei Folgen von Welcome to Derry bei Sky abrufbar sein. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin richtig, richtig traurig, dass ich tatsächlich nicht direkt mit der Serie anfangen können werde, weil ich ja im Urlaub bin, wenn die ersten Folgen erscheinen. Ich habe richtig Bock auf Welcome to Derry. Freust du dich auch?
Ich bin nicht sicher. Das ist doch ein Spin-off zu It. Oder ist das wirklich It ausführlich verfilmt?
Ein Prequel. Es ist ein Prequel zu den neuen Filmen und zwar auch mit der Originalbesetzung. Also natürlich nicht mit den Kids, weil wenn es ein Prequel ist, gab es die Kids ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber zum Beispiel Pennywise wird erneut von dem bekannten Darsteller gespielt. Bill Skarsgård ist es nicht? Es ist Bill.
Ja.
Es gibt so viele Skarsgårds.
Ja, es gibt viele Skarsgårds, ja.
Wird erneut von ihm gespielt, tatsächlich.
Ich bin ja kein großer Fan der neuen Verfilmungen. Ich bin, erste ist okay, zweiten fand ich schrecklich. Ich halte tatsächlich It für relativ unverfilmbar, weil das haben die Filme tatsächlich auch bewiesen, man das nicht bebildern kann, was sich im Kopf abspielt, wenn man es liest. Das ist einfach so banal, wenn da irgendwelche komischen Figürchen auf so einem Esstisch rumkriechen. Ich finde das nicht gruselig. Und klar, du kannst es entweder 1:1 abbilden, dann hast du so ein riesen Effektspektakel oder du machst es subtil, aber Oh, wenn ich schon mal pro Buch argumentiere, du, da ist doch schon einiges passiert. Ich habe nicht viel gelesen im Leben, wirklich nicht. Aber S habe ich gelesen und muss sagen, das war wirklich gruselig. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe den Wälzer relativ schnell durchgekriegt. 3 Monate, habe ich gebraucht.
Aber da sieht man mal, was Stephen King einfach für einen absoluten Einfluss auf so ziemlich jeden Menschen irgendwie hat. Weil ich kenne kaum eine Person, die sagt, ich habe nie was von Stephen King gelesen. Und du hast es gerade gesagt, ich glaube, wir sind uns da ziemlich ähnlich. Ich bin auch überhaupt keine Leserin. Also ich kann, das ist immer so, man hat dann immer so den Anstrich eines Kulturbanausen. Mir tut es auch immer total leid. Ich wäre total gerne eine Leserin. Ich bin es aber nun mal nicht. Aber ich habe im Schulalter habe ich Shining gelesen, weil ich irgendwie, meine Mama hatte mir das geschenkt. Sie hat mitbekommen, dass ich so langsam anfange, mich für Gruselgeschichten zu interessieren. Und irgendwie bin ich dann auch darauf gestoßen, dass es diesen Film Shining eben gibt. Und dann meinte sie, aber bevor du dir den Film anguckst, irgendwann mal, ich hätte es zu dem Zeitpunkt sowieso nicht getan, weil ich viel zu viel Schiss gehabt hätte, aber sie hat mir dann sowohl das Buch zu Shining als auch das Buch zu Das Schweigen der Lämmer mit derselben Intention geschenkt. Und kann guten Gewissens sagen, ich habe in meinem Leben ein Stephen King Buch gelesen.
Eine pädagogisch sehr intelligente Person, die ihrer Tochter was Wichtiges mit auf den Weg gibt. Und sie ja auch unter anderem dann zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Ist doch toll.
Ja, das werde ich ihr ausrichten. Aber sie ist ja nach wie vor auch der Meinung, also sie, mittlerweile ist sie ein bisschen aufgeschlossener, was Horror und Grusel angeht. Also sie fand zum Beispiel den jüngsten Das Omen ganz, ganz toll, zu meiner Überraschung. Aber sie ist ja auch nach wie vor der Meinung, sie hätte mich auf das Thema Horror überhaupt erst gebracht, weil sie mich mit 4 Jahren in ein Foltermuseum mitgenommen hat. Also, wer weiß.
Das war aber komischerweise früher so an der Tagesordnung. Wir haben ja ein Foltermuseum in Lemgo. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt. Und das war dann so ein ganz normaler Sonntagsnachmittagsausflug. Museen, Foltermuseen, Bilder angucken oder mal spazieren gehen in einem schönen Park von der Bundesgartenschau. Aber auch mal sich so einen spanischen Stiefel reinziehen. Ja, das kenne ich auch. Streckbank habe ich auch schon gesehen. War ich vielleicht 12 oder 11.
Du, ich will ganz ehrlich sein. Ich, als wir vor, lass mich kurz nachdenken, war das letztes Jahr? Ich glaube, das war letztes Jahr, als wir da im Urlaub waren. Da war das Kind, mit dem ich hier die Hälfte der Woche unter einem Dach wohne, natürlich mit im Urlaub. Und da waren wir auch wir waren auf einer Burg, die man besichtigen konnte. Und da gab es auch einen kleinen Bereich, in dem man sich Folterinstrumente anschauen konnte. Und der war zu dem Zeitpunkt 7. Und ich habe gar nicht eingesehen, warum er da nicht rein darf.
Hä? Das war früher anders, ne? War jugendfrei.
Ja, genau. Also er war auch relativ fasziniert dann von dem, was er da gesehen hat. Also,
ja, klar.
Und jetzt ist mein Ansatz, also jetzt wird er tatsächlich am Wochenende 9.
Ja.
Und jetzt ist mein Ansatz dieser umgekehrten Psychologie. Ich werde jetzt verstärkt anfangen, ihm immer wieder mit Nachdruck von der Horrorfilmsammlung fernzuhalten.
Ja.
In der Hoffnung, dass er dadurch Interesse entwickelt und auch ein Horrorfilm-Fan wird. Das ist jetzt aktuell mein Plan. Ich finde, ab 9 kann man damit anfangen.
Er wird funktionieren. Dieser Plan haut hin.
Ja, gut. Ich werde hier ein Updates geben im Podcast und dann auch schauen, was der erste Horrorfilm sein wird, den ich mit ihm gucke. So oder so, vielleicht wird es ein Stephen King-Film. Ich würde sagen, wir fangen nämlich langsam mal an. Und zwar, du hast, wie gesagt, eine Top 10 zusammengestellt. Möchtest du dann einfach mal deine Plätze 10 bis 6 uns mitteilen?
Ich finde es wirklich schwierig. Ich sage es jetzt mal vorweg, bevor es zu Diskussionen kommt, die wir ja kennen bei Kino Plus, wo wir dreimal ankündigen, das sind ganz persönliche Sachen und das hat folgende Gründe, warum wir jetzt diese Sachen aufzählen, kommen immer wieder Verbesserungsvorschläge, warum das nicht stimmt, was wir sagen. Ja, da hat jeder sein eigenes Empfinden und auch meine Hitliste von Stephen King ist fern von perfekt. Ich habe es versucht mal so nach subjektiver Liebe zu ordnen.
Das habe ich auch gemacht, genau das habe ich auch gemacht. Ja.
Und gemischt mit einem Anflug von Objektivität. Also auf meinem Platz 10 wäre tatsächlich, und das würde wahrscheinlich einen cineastischen Shitstorm hervorrufen, ist Rea M. Maximum Overdrive.
Dino De Laurentiis presents Stephen King's Maximum Overdrive.
Der als absoluter Trash gilt. Und ich sag's direkt, ich habe keine nostalgischen Gefühle für diesen Film. Ich habe den vor 2 Jahren das erste Mal gesehen. Ich habe immer gehört, dass der so fürchterlich geschnitten ist. Und es gibt ja die Legende, dass King George Romero die Uncut-Fassung gezeigt hat und Romero wäre dann schlecht geworden. Ja, das können wir alles nicht überprüfen. Aber ich habe tatsächlich auch diese Kurzgeschichte gelesen, Trucks. Und konnte das dann so ein bisschen übersetzen. Okeria M. ist von Stephen King selber inszeniert. Ist kein perfekter Film, aber ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt mit dem Quatsch. Und der hat ein paar schöne Bilder. Klar, man kann drüber streiten, ob AC/DC der perfekte Soundtrack ist oder ob Bruce Springsteen, wie ursprünglich vorgesehen, die Rolle besser gespielt hätte als Emilio Estevez. Keine Ahnung. Mich hat's amüsiert. Es gab Goldene Himbeeren-Nominierungen, aber du, interessiert mich nicht. Ich fand's nett. Dann hätte ich irgendwie 9, 8, 7, 6, diese Plätze, die sind sehr schwammig. Creepshow.
Jolting Tales of Horror. Creepshow.
Creepshow ist so ein Film, da hat er das Drehbuch für geschrieben. 4 Kurzgeschichten von George Romero. Verfilmt mit einem unfassbaren Star-Besetzung. Tom Atkins, Tom Savini, Ed Harris, Stephen King selbst, Leslie Nielsen, Richard Gere, Ted Danson. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass all diese Leute in einem George Romero-Film gespielt haben, der jetzt auch nicht überragend toll ist, aber ein super Poster hatte. Und dieses Poster hat mich als Kind auch schon begeistert. Ich wusste nicht, was das ist. Der hieß ja bei uns die unheimlich verrückte Geisterstunde. Und war um eine von den 4 Geschichten erleichtert. Ich habe jetzt gelesen, ich wollte noch mal gucken, welche das war und ob die zu hart war. Es ging wohl nur um die Länge. Dass der Film keine 2 Stunden geht, sondern 90 oder 95. Dann eine Vernunftsentscheidung auf Platz 8, Dead Zone. Den habe ich sehr, sehr, sehr lange nicht gesehen, aber als sehr, sehr gut in Erinnerung.
If the future were in your hands, the daughter is screaming. The house is burning. Would you change it?
Hurry up! It's not too late.
Touch this man's hand and you are in the grip of the dead zone.
Christopher Walken, der ein Attentat plant auf den amerikanischen Präsidenten, der eine Atombombe droppen will, obwohl das gar nicht müsste, habe ich als extrem spannend in Erinnerung, ist auch preisgekrönt gewesen und erfolgreich gelaufen. Auf 7. Eine Neuentdeckung fand ich damals so relativ uninteressant, weil für mich primär ein John Carpenter-Film, nämlich Christine.
She is passionate. She is possessive. She is pure. Evil. She is Christine.
Habe ich mir die Blu-ray von geholt? Gemütlich gebeamt und der hat mir jetzt viel besser gefallen, diese treibende Musik, dieser Soundtrack. Der ist nicht so hitmäßig, dieser Score, wie andere Scores von Carpenter, aber geht gut rein. Früher Film über Objektophilie, glaube ich.
Hätte ich jetzt, ja, ich glaube auch, ja.
Ich habe mal gehört, dass jemand in einer Maschine bei sich auf der Arbeit verliebt ist und das ist eine reale Geschichte. Ja.
Na gut, da gibt's ja sogar einen Film eigentlich zu, wenn man über Titan nachdenkt.
Ja, das stimmt.
Der hat das ja eigentlich auf die Spitze getrieben, oder?
Absolut. Ich muss auch an Stephen King selber denken, der wohl in der Jugend in einer Wäscherei gearbeitet hat und dann die Kurzgeschichte The Mangler gedreht hat. Ob er vielleicht selber ein bisschen verknallt war. Witzig. In den Wäschepressmaschinen.
In was für Bereiche wir hier manchmal vordringen, ja. Wenn ich darüber nachdenke, wie wir im letzten Podcast irgendwie über das Thema Mukbanging und dann die Herkünfte von Mukbanging und so weiter gesprochen haben. Und jetzt geht es um Objektophilie. Also es ist schon immer wieder eine neue, immer wieder spannend, wo wir ankommen.
Hattest du nicht mal gesagt, du bist verknallt in deine Computertastatur?
In meine Computertastatur?
Ja, dachte ich.
Nein. Nein.
Dann habe ich das falsch in Erinnerung.
Nein, das habe ich nie gesagt. Auf gar keinen Fall. Da habe ich noch nicht mal Ansatz 2, kann ich mir nicht vorstellen.
Habe ich ja anders in Erinnerung, aber gut. Ja, jedenfalls dieser Hauptdarsteller, der den Arnie gespielt hat, Keith Gordon, der ist irgendwie nie wieder aufgetaucht. Der spielte vorher bei, Dress to Kill, glaube ich, mit und hat später Regie geführt. Bei Dexter hat er, glaube ich, nochmal eine Rolle gemacht. Komisch, Keith Gordon, wirklich komplett vergessen. Und ich hätte den Namen auch absolut nicht gewusst, hätte ich es nicht nachgelesen. Aber der ist sehr präsent in dem Film. Er verfällt ja Christine auch. Also guckt den mal wieder an, wenn ihr den lange nicht gesehen habt, so wie ich. Ich hatte ihn wirklich, glaube ich, fast 40 Jahre nicht gesehen. Und ist eine neue Entdeckung wert. Platz 6, ein absolut deprimierendes Ding, der Nebel.
Now listen, everybody. We are experiencing some kind of disaster.
No, it's the end of days. Oh my God.
Something in the mist!
Mann, Mann, Mann. Mhm. Hat mich aber ja. Als einer der letzten Stephen King-Filme der letzten Zeit, sage ich mal, ist ja auch schon ein paar Tage wieder her jetzt, ja, aber hat mich doch wirklich nachhaltig beeindruckt. Eigentlich tut er so, als wenn er ein 50er-Jahre-Monsterfilm wäre. Ist ja auch fast schwarz-weiß, sollte ja auch in schwarz-weiß gedreht werden. Ist dann aber doch mit ein bisschen pastelligen Farbtupfern versehen und hat ein echt deprimierendes Ende, das ich hier nicht spoilere, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Das war Frank Darabont's vierte King-Verfilmung. Er hatte einen Kurzfilm gemacht und natürlich The Shawshank Redemption und The Green Mile. Aber die fallen ein bisschen raus. Ich finde auch The Shawshank Redemption einen tollen Film, der zu Herzen geht. Ist aber dann die Frage, nimmt man ihn überhaupt rein oder packt man ihn auf Platz 1? Bei IMDb ist es ja seit langem schon der Film mit der besten Benotung. Oder ist das nicht mehr? Ist es mittlerweile Avengers Endgame? Ich habe keine Ahnung.
Nee, ich meine, es ist immer noch der.
Ist ja immer noch, weil wirklich auf seine Art schon wirklich toll. Also ich habe den auf Video mal gesehen, Shawshank Redemption. Nur, wirklich nur, weil alle meinten, der wäre so gut. Hm. Und ich muss es bestätigen.
Der
das
ist auch super,
Tape Fall. Hat sich gelohnt. Ja, ich habe den jetzt hier irgendwie so an der Seite liegen, sag ich mal. Ja, das wären so meine Plätze 10 bis 6. Also über die Platzierung kann man bestimmt streiten. Das war jetzt sehr fluffig mal so dahingeschrieben. Aber ich halte mich jetzt zurück. Was sind denn die Filme, die bei dir so bei auf den Plätzen 10 bis 6 oder die du jetzt gar nicht gerankt hast, aber die möglicherweise nicht drin sind oder an die du dich trotzdem erinnerst? Was wären das? Welche Titel wären das bei dir?
Einmal ganz kurz, weil du gerade kurz Frank Darabont erwähnt hast. Ich finde das ja so spannend. Offenbar hat jede Dekade so ihren Stephen King Spezialisten, weil das war ja eine Zeit lang offenbar dann Frank Darabont, der mehrere Sachen gemacht hat. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen Mike Flanagan als, nennen wir es mal, Stephen King-Flüsterer, ja. Der ja wahnsinnig, auch jetzt schon wahnsinnig viele Stephen King-Adaptionen gemacht hat, der ja auch Gerüchten zufolge, die immer mal wieder hochkommen, an einer Dark Tower-Serie arbeitet. Und auch abseits von Stephen King viele Serien aus dem Horrorbereich gemacht hat, zuletzt Der Untergang des Hauses Usher. Und finde ich spannend, dass es offenbar nicht, es gibt ja nicht, oder sagen wir so, nicht jede Stephen King-Verfilmung geht ja unbedingt als besonders gut in die Filmgeschichte ein. Und bei Mike Flanagan, der hat aber bisher doch immer eigentlich weitestgehend schon den Nerv getroffen. Ich kann jetzt nicht unbedingt beurteilen, inwiefern er die Vorlage getroffen hat, aber die Filme, die er gemacht hat, sind am Ende eigentlich immer sehr solide bis richtig gut geworden. Ja, und wo wir gerade bei Mike Flanagan sind, du hast es nämlich gerade angesprochen, ich möchte tatsächlich eine Lanze brechen für Dr. Sleep aus dem Jahr 2019.
Da kriegst du aber böse Briefe nach Hause.
When I was a kid, I bumped into these things. I don't know about magic. I always called it The Shining.
Na, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich um den Film doch so eine kleine, relativ engagierte Fangemeinschaft geschert hat und dass es gar nicht so viele Leute gibt, die den richtig kacke finden. Ich glaube, vielen Leuten war der einfach egal.
Oh, und ich kenne Leute, die kriegen Schaum vom Mund. Die drehen durch,
so
wenn
schlimm.
Du nur den Namen nennst. Ja.
Oh, wow.
Ja, ja.
Okay.
Lutz van der Horst ist einer. Lutz van der Horst, sein Lieblingsfilm ist ja Shining. Und wenn der Dr. Sleep hört, dreht der durch. Für mich war es so eine Medium-Erfahrung. Ich fand den jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber mich hat er auch nicht so krass geärgert. Ich kenne das Buch nicht. Ich habe da jetzt keine extremistische Meinung zu.
Sehr gut. Nein, ich muss auch sagen, ich bin auch nicht der allergrößte Fan von dem Film. Das ist jetzt kein Film, bei dem ich sage, so hier, den gucke ich 3-4 Mal im Jahr, weil ich den so toll finde. Aber ich finde schon das sehr beeindruckend, wie Mike Flanagan das doch irgendwie geschafft hat, die Atmosphäre von Shining auch mit der Kulisse, die er natürlich dann am Ende des Films betritt. Sie gehen ja zurück ins Overlook Hotel und so weiter. Und wie er das geschafft hat, irgendwie schon die Stimmung des Originals, beziehungsweise nicht Original, des ersten Teils, nochmal über weite Strecken aufleben zu lassen. Natürlich ist der viel zu lang, der Film. Und der erzählt auch sehr viel, also man muss ihm lassen, er erzählt in dieser langen Zeit auch sehr, sehr viel. Und zwischendurch fühlt er sich auch zäh an und so weiter. Aber ich finde, das ist ein spannender, schon irgendwie ein spannendes Projekt, auf das, glaube ich, relativ wenig Leute gar nicht so achten, wenn sie rückwirkend die Stephen King-Filmografie betrachten. Daher wollte ich den auf jeden Fall einmal kurz erwähnen. Ich war auch in diesem Jahr, jetzt kommen wir zu zwei der aktuellsten Sachen, ich hatte sowohl sehr viel Spaß an The Monkey, als auch, wenn man es Spaß nennen kann, an The Long Walk Todesmarsch. Aber da haben wir bereits sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich muss gestehen, ich finde tatsächlich auch, ich komme einmal kurz zu Carrie. Ich nehme sehr stark an, dass das Original Carrie bei dir in den Top 5 noch auftaucht, oder?
Da würde ich sagen, da liegst du richtig.
Gut, dann will ich gar nicht, reden wir gleich über das Original. Man kann natürlich über das Remake von 2013 denken, was man will, insbesondere ob es diesen Film überhaupt gebraucht hätte, weil er ja doch sehr, sehr nah am Original bleibt und relativ wenig Experimente eingeht oder irgendwie sonst besonders mutig wäre. Aber ich muss sagen, ich finde das Remake tatsächlich gar, beziehungsweise ist ja sogar das zweite Remake, wenn man es mal genau nimmt. Ich finde das gar nicht so verkehrt, weil es auch eigentlich es gut schafft, diese Beklemmung des Originals nochmal im Ziel und Jetzt zu übertragen. Das Gute ist halt an dieser Geschichte, dass die einfach wahnsinnig zeitlos ist und man die eigentlich immer wieder neu erzählen kann. Genau.
Ich habe nur einen Trailer gesehen und dachte mir, hey, das ist doch ein hottes Insta-Girl. Warum hat die so ein Problem in der Schule?
Ja, und ich finde, dass Chloe Grace Moretz das doch gerade dafür, dass sie eigentlich viel zu gut aussieht für Carrie, doch ziemlich überzeugend macht. Aber das werden jetzt alles...
Okay.
Das ist jetzt, man muss sich letzten Endes das Remake nicht angucken, wenn man das Original kennt. So ehrlich muss man sein.
Ah ja.
Aber ja, das wären so meine Nicht-Top-5-Filme.
Ah ja, verstehe. Dann ist es jetzt an mir, den ersten Platz hier zu nennen, ja?
Ja, den Top 5, Platz 5 auf jeden Fall.
Ja, Platz 5. Ich habe lange überlegt, ich habe auch diesen Film länger nicht gesehen. Liebe Menschen, die da unten... Wenn man so eine Top 10 zusammenstellt und dann noch entscheidet, was man reinmacht, kann man das alles nicht nochmal wiederholen. So viel Zeit ist leider nicht da. Deswegen verlasse ich mich jetzt hier so ein bisschen auf meine Erinnerungen. Und man erinnert sich an große Filmszenen der Filmgeschichte, an die Eisenstein, Panzerkreuzer Potemkin, die Treppen mit dem Kinderwagen oder Harold Lloyd, der an der Uhr hängt. Und man erinnert sich auch an Kathy Bates, wie sie James Caan die Fußknöchel kaputt schlägt mit dem Vorschlaghammer. Und das ist das, was von Misery bleibt.
Whatever you're thinking about doing, please don't do it. Any for God's.
Shh, darling. Trust me.
God's sake.
It's for the best.
Und Misery war damals in Deutschland gefühlt der Roman, der nach S kam und alle, die ihn direkt lasen, meinten, oh, ich glaube, der Roman hieß Sie, also erst S und dann Sie. Der ist jetzt aber nicht so gut wie S, weil man natürlich so ein Epos erwartet hatte. Ich habe Sie nicht gelesen und vertraute dann sozusagen diesen Urteilen, diesen vorschnellen Urteilen, schaute mir dann aber den Film an. Und siehe da, es ist ja auch was völlig anderes. Also zumindest in der Chronologie. Ich weiß nicht, in welcher Chronologie jetzt die Bücher in den USA rausgekommen sind. Ob der möglicherweise davor war, parallel oder so, keine Ahnung. Aber klar, der macht hier was ganz anderes. Der geht weg vom Nostalgischen und fährt ein Kammerspiel auf. Und das hat es in sich. Also ich muss sagen, Kathy Bates hat den Oscar, glaube ich, für den Film gekriegt. Und diese Figur Annie Wilkes, die jagt mir einen kalten Schauer rüber. Ich erinnere mich an den Film wirklich mit Schrecken, im positiven Sinne. Rob Reiner hat Regie geführt, der eigentlich eher so für Spinal Tap und leichtere Sachen bekannt war. Harry und Sally hat er gedreht, später auch Frage der Ehre. Also der Rob Reiner, Sohn von Carl Reiner, ist ein sehr versierter Regisseur. Ich glaube, Princess Bride hat er auch gemacht. Ist auch ein toller Film. Super Regisseur und toller Film. Leider nicht im Kino geguckt, sondern irgendwie auf VHS geglotzt. Wenn ich mich recht erinnere. Nee, ich glaube, im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Schön in der Videothek geliehen. Genauso wie Dolores, den ich hier nicht erwähne, den ich aber auch toll fand. Aber den habe ich so lange nicht gesehen, dass ich da kein objektives Urteil mehr so richtig fällen kann.
Das Dolores ist total Claiborne, spannend.
Ja.
Das ist total spannend, wenn man sich mal die Filmografie von Rob Reiner anguckt, wie das auch, muss man sagen, dieser Misery irgendwie so komplett da raussticht. Du hast es gerade, also er hat auch Stand By Me gemacht, aber es ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schlagfilm. Aber wenn man mal guckt, was der in den letzten Jahren noch so gemacht hat, die Filme, die er gemacht hat, das grenzt an Liebe. Ein verzauberter Sommer, verliebt und ausgeflippt. Wo die Liebe hinfällt, an deiner Seite. Und dann aber dazwischen sowas wie eine Frage der Ehre oder eben, wie gesagt, Misery oder Stand By Me. Also solche Filmemacher und Filmemacherinnen finde ich ja sehr, sehr spannend, die einfach komplett wild durchs Genre springen und dann irgendwie offenbar überall ihre Finger im Spiel haben. Du hattest übrigens recht, für Kathy Bates gab es den Oscar und den Golden Globe und noch ein paar andere Preise, aber das sind natürlich die beiden großen. Und Misery ist bei mir auf Platz 4. Also ich hätte Misery auch dabei gehabt. Und ich bin auch tatsächlich nie davon weggekommen, Kathy Bates grundsätzlich mit ihrer Rolle in Misery in Verbindung zu bringen.
Nein, ich denke immer dran. Auch bei Titanic spielt sie ja eine nette Tante, aber das funktioniert bei mir nicht. Nee, die spielt gut, ne? Da hat sie keine Schuld dran, aber sie war in Misery zu dominant.
Also, ja, und sie haben, muss man auch sagen, Kathy Bates dann ja später noch in einer sehr prominenten Rolle bei American Horror Story besetzt. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Staffeln, weil der Cast da ja von Staffel zu Staffel immer so leicht wechselt. Und das ist, muss man sagen, das ist perfektes Casting. Also sie hat da wirklich einen riesengroßen Eindruck hinterlassen.
Sie war Theaterschauspielerin und ich glaube, es war einer ihrer allerersten Filme oder der erste, weiß ich nicht genau. Und es blieb bei ihrer ersten Rolle. Es ist so prägnant gewesen. Ich glaube, sie hat wahrscheinlich auch mal drunter gelitten. Aber dafür hat sie ja einen Platz sicher in der Filmgeschichte. Karl Reiner wollte den erst gar nicht machen, er wollte den nur produzieren. Aber das Drehbuch war damals, also 1990, war das halt noch so krass. Die Leute hatten ja noch Berührungsängste mit Horror. Auch die Rolle von James Caan sollte Harrison Ford, Robert De Niro, Al Pacino, Robert Redford, die sollten alle diese Rolle spielen. Die haben alle, nachdem sie das Drehbuch gelesen haben, abgesagt. Nur Richard Dreyfuss hat zugesagt, weil der meinte, Carl Reiner, der kann mich blind besetzen. Ich spiele alles, was der mir schickt. Dann hat Carl Reiner ihm das Drehbuch geschickt und Richard Dreyfuss hat abgesagt. Also so war es damals mit Horror. Das ist heute ein bisschen anders. Aber
ja, man hat ja damals
Schmutz. Es war Schmutz.
Ja, man hat ja damals auch, das war dann ja die Zeit, wo dann auch sowas wie Schweigen der Lämmer sehr prominent bei den Oscars vertreten war. Und da hat man ja alles unternommen, um bloß den Begriff Horror nicht irgendwie aufkommen zu lassen. Und dann hat man es, das ist ja auch bis heute die große Frage, ist das Schweigen der Lämmer ein Horrorfilm oder ein Thriller? Letzten Endes ist es völlig wurscht, das ist ein großartiger Film. Aber wie gesagt, man hat das Genre komplett ferngehalten, um dann irgendwie als Thriller vielleicht noch eine Chance zu haben bei Filmpreisen oder auch beim breiten Publikum. Und hat ja zumindest bei das Schweigen der Lämmer funktioniert. Also ich bin sehr gespannt, Der letzte wirklich richtig prominente Horrorfilm bei den Oscars, an den ich mich erinnere, wo auch die Frage gar nicht bestand, ist es jetzt ein Horrorfilm oder ist es was anderes, ist Get Out. Der war ja doch dann auch mit Drehbuch und so weiter vertreten. Aber einfach, ich hoffe einfach auch wirklich mit der Zeit, dass der Horrorfilm aus dem nach wie vor in der Öffentlichkeit ja immer noch präsenten Schmuddel-Image rauskommt. Weil eigentlich ist das langsam wirklich nicht mehr zeitgemäß.
Ich glaube, das ist schon passiert. Also damals muss man sagen, dass bei Misery im Roman ein Fuß tatsächlich abgehackt wird und dann irgendwie verschmort und verbrannt. Das hatten sie wohl auch erst so drin im Drehbuch und haben es dann aber irgendwie doch abgeschwächt in dieses Brechen mit dem Hammer. Was aber ja sich auch ausgezahlt hat, wie wir ja wissen. Oder wie ich ganz genau weiß, weswegen ich den Film auf Platz 5 gemacht habe.
Ja, ja.
Ich habe bestimmt den einen oder anderen Gore-Effekt gesehen, den ich im Verhältnis dazu vergessen habe, weißt du?
Also bei mir ist er, wie gesagt, auf Platz 4. Und dann würde ich mal mit meinem Platz 5 kommen. Mhm. Und zwar nämlich Friedhof der Kuscheltiere. Das Original von 1989 von Mary Lambert. Come back to me, Gage. Come back to us.
Paramount Pictures presents Stephen King. All-time best-selling tale of horror. Pet Sematary.
Und der Film hat auch wirklich so viele Szenen, die sich mir einfach eingebrannt haben, obwohl ich den Film auch nicht oft gesehen habe. Aber er hat einfach einen riesengroßen Impact bei mir hinterlassen. Und das muss ich ihm lassen. Filme, die das hinbekommen, ohne dass man sie tausendmal sieht, bei denen man aber Bilder im Kopf hat. Ich denke da nur an den kleinen Jungen mit dem Messer und der Achillessehne. Oder ich denke natürlich an die Szene mit der Schwester. Eine der, wie ich finde, gruseligsten Horrorfilmsequenzen aller Zeiten. Und dann auch diese eigentlich ja total simple und auch tragische Geschichte von diesem Mann oder von diesem Paar, das dann sein Kind verliert und eigentlich aus dieser Verzweiflung heraus sich erhofft, indem sie das Kind auf einem Friedhof vergraben, dass es zurückkommt, tut's auch, aber dann halt leider nicht so, wie man es sich erhofft. Und ich finde den bis heute super und der entfaltet auch bis heute die Atmosphäre, die er damals schon, mit wenig Wissen im Horrorbereich hervorgerufen hat.
Ja, ich bin damals zum Kino. Alleine, weiß ich noch. Ich weiß nicht, warum keiner Bock hatte, aber ich bin alleine hin und dann habe ich doch tatsächlich die von mir doch sehr verehrte, heißeste weibliche Person der Schule getroffen, die ebenfalls in der Schlange stand, auch alleine. So ist Pet Sematary bei mir zu einem unfreiwilligen Date-Movie geworden.
Das ist ein mutiges Date-Movie.
Ja, liebe Grüße an Sophia, sie wird sich wahrscheinlich nicht erinnern. Ich war immer ein bisschen am Schwärmen für sie, aber der Schwarm war da und dann bin ich doch recht, sagen wir mal, locker aufgetreten. Und sie meinte, oh Gott, jetzt gucken wir gleich so einen Horrorfilm, ne? So, weil wir fingen an zu quatschen und habe ich gesagt, naja, Horrorfilm, also ich meine, das ist amerikanischer Mainstream-Horror, das wird schon nicht so schlimm werden und lass mal locker angehen, das ist wahrscheinlich kalter Kaffee. Und dann haben wir uns, ja, sollen wir uns nebeneinander setzen? Ja, komm, wir setzen uns nebeneinander. Und dann haben wir nebeneinander gesessen. Das war in der Kaskade Gütersloh. Die war knallvoll. Und dann habe ich mich ordentlich durchgegruselt und erschrocken. Und der Film war damals auch ab 18. Also ich muss sagen, Halleluja. Und sie guckte nur so, ja, amerikanischer Mainstream-Horror, genau. Und ich so, Also ich war echt zufrieden. Ich war positiv überrascht und fand den auch absolut top. Ein Spitzenfilm.
Hast du ihn in deiner Liste dabei?
Rate mal. Warte mal, Spoiler. Ja.
Es hätte mich auch gewundert, wenn nicht, muss ich sagen. Es hätte mich sehr gewundert, wenn nicht.
Mhm. Ja, okay. So kommen wir doch heute schneller zum Ende, als wir dachten.
Ja, genau.
Naja, dafür habe ich auf Platz 4 gleich einen. Oder hast du noch was zu sagen zu Friedhof der Kuscheltiere? Ich habe jedenfalls auf Platz 4 einen Film. Den hast du garantiert nicht drin und dafür werde ich auch gesteinigt werden, weil er als sehr schlechte Verfilmung gilt, was Stephen Kings Vorlage betrifft. Aber Stephen King hat auch schon sehr viel geklaut und es gab auch schon einen französischen Film, der da hieß Kopfgeldpreis der Angst und es gab einen deutschen Film, der hieß Das Millionenspiel und es gab diese Romanvorlage von Robert Sheckley, die ist von 57 und da hat er sich auch schon bedient, da gab es auch schon einen Streit um die Rechte, dann gab es bei diesem Film einen Streit um die Rechte und es gab bei Das Millionenspiel auch einen Streit um die Rechte, weswegen der ja fast 30 Jahre lang nicht gesendet werden konnte. Und natürlich rede ich jetzt hier von Running Man.
In the year 2017, an innocent man accused of a crime has a choice. Hard time or prime time.
Sensational, perfect contestant. I want him.
He must pay or play the Running Man.
On your mark.
I'll be back.
Den ich in den 80ern natürlich sehr gutiert habe als Arnold Schwarzenegger One-Liner-Action-Spektakel. Ich hörte, der hätte Federn gelassen über die Jahre. Wäre jetzt nicht mehr ganz so knackig, wie man sich das erwünscht. Ja, das mag sein. Länger nicht gesehen, aber ich erinnere mich immer noch mit Liebe an Sub-Zero und Professor Toru Tanaka, Dynamo, der Opernsänger, der tatsächlich von einem Opernsänger gespielt wurde. Also der hat für mich viel Schönes und der hätte garantiert viel besser sein können. Aber ich glaube, vielleicht hat er gar nicht so viel gekostet, könnte sein. Regisseur.
Freust du dich denn auf den neuen Film
jetzt? Ich weiß nicht. Ich glaube garantiert, dass der neue adäquater ist zum Roman, den ich natürlich nicht gelesen habe, weil da ja durchs ganze Land gekämpft wird. Bei Running Man war es ja nur so ein abgefucktes L.A. Ja, ich muss sagen, garantiert ist auch der Hauptdarsteller vom neuen Running Man näher an der Vorlage, aber mich kickt der halt nicht so, ne? Also Running Man ist auch einfach ein Arnold Schwarzenegger-Film, kein Stephen King-Film, gebe ich ja zu.
Aber, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sie das halt jetzt, ob in irgendeiner Form, ich meine, es muss sich, wenn wir jetzt, von wann ist das Original, von welchem Jahr?
Also Running Man, der ist von 87. Mhm.
Und wir haben jetzt halt so viele Jahre später und muss dann ja auch sagen, es ist schon dann spannend, inwiefern diese ja auch wieder relativ zeitlose Story, inwiefern die dann auch angepasst wird auf aktuelle zeitgeistige Themen und so weiter. Also ich bin sehr gespannt. Ich kann mir das Ganze mit dem Ensemble oder mit dem Hauptdarsteller jetzt, ich bin ja sehr großer Fan von, ich bin so großer Fan, dass mir sein Name nicht einfällt. Glenn Powell natürlich.
Ach so.
Und ich mag den ja wirklich sehr gerne, aber ich muss auch sagen, ich kann ihn mir als Nachfolger eines Arnold Schwarzenegger noch nicht so gut vorstellen, was ja letzten Endes aber dann auch vielleicht dafür spricht, dass es doch eine ganz andere Ausrichtung wird. Und deshalb bin ich schon ziemlich gespannt.
Die Schwarzenegger-Rolle damals war ursprünglich auch für Christopher Reeve vorgesehen. Also da war es, ich meine gut, Superman gegen Terminator. Aber in dem Fall, ist Chris Reeve natürlich dann doch der normalere Typ, muss man sagen. Ne?
Mhm.
Es sollte auch nicht von Paul Michael Glaser inszeniert werden, den man noch kennt aus Starsky & Hutch. Also eigentlich ein Fernsehschauspieler, ein Fernsehregisseur, der auch Serien gedreht hat und der hat dann die Regie übernommen, weil Andrew Davis irgendwie wohl seine Planungszeit überzogen hatte. Andrew Davis hat ja, den kennen wir von Auf der Flucht mit Harrison Ford, ist ja später auch Alarmstufe Rot, ein sehr angesehener Actionregisseur geworden, hat wohl zu lange irgendwie getrödelt in der Vorarbeit, zumindest war das die Ansicht der Produzenten und dann haben die den gekickt, da war Arnold sehr sauer. Weil Arnold meinte, dass dieser Paul Michael Glaser den Film versemmelt hätte, weil der einfach aussieht wie eine Fernsehshow. Wie ein Fernsehfilm. Und da hat er ein bisschen recht. Also so das ganz große Kino hat der Glaser da nicht inszeniert. Und, aber so ist es jetzt halt gekommen. Ne? Kein Andrew Davis und kein Chris Reeve. Wir wissen nicht, wie der Film sonst geworden wäre. Also ich meine, der Glaser hat danach nur noch einen Kinofilm gemacht. Und das war, warte mal, was habe ich mir aufgeschrieben? Kazam. Ja, 3,8 bei IMDb.
Wow.
Interessant, aber dass der schon KI vorwegnimmt, ne? Mit diesen Einspielern, wie da so gefaked wird und der tote Arnie und so weiter.
Ja. Aber da finde ich lustig, dass du Running Man halt hier nimmst als ein Beispiel auch für einen Film, wo du der ja so in der öffentlichen Wahrnehmung, wie du sagst, offenbar gar nicht so gut wahrgenommen wird, zumindest im Vergleich dann zur Vorlage, wie ich das jetzt richtig verstanden
87
habe.
87 war das anders, ne? Da musste man den gesehen haben und man musste den auch auswendig kennen. Und das ist alles bei mir noch sehr präsent im Kopf. Sub-Zero, ab jetzt für immer Zero oder was hast du mit Buzzsaw gemacht? Den gibt's jetzt zweimal. Und ich finde schon geil, wie er am Anfang diesen Vertrag unterschreibt und nicht weiß, wie er jetzt mit dem Stift auf dem Papier unterschreiben soll. Und dann sagt der Typ, nun nehmen Sie doch gerade meinen Rücken. Und Arnold unterschreibt und rammt ihn dann diesen Stift in den Rücken. Das sind alles Gags, die natürlich das Herz Pubertierender sehr erfreuen. Da muss man einfach sagen, deswegen fanden wir den Film natürlich toll. Harold Faltermeier Musik war auch schön.
Wie gesagt, mal schauen, was dann das Remake kann.
Ja.
Ich hab den gesehen, ist bei mir aber nicht mehr so wahnsinnig präsent, weil das für mich auch immer ein Arnold Schwarzenegger-Vehikel war. Und das ist dann so dieser Filmbereich, wo ich einfach nicht so den Zugang zu habe. Aber wozu ich einen Zugang habe, ist mein Platz 3. Und ich glaube, da gehe ich mit dir dann insofern einher, als dass mein Film, glaube ich, auch nicht als der beste Stephen King-Film gilt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Film auch, ich überlege gerade, ist noch gar nicht so lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Für mich hat er immer noch funktioniert, obwohl er doch wirklich sehr stark so wirkt, wie ein Film aus seinem Erscheinungsjahr so wirkt. Ich rede nämlich, ich gehe ins Jahr 2004 und ich rede von Das geheime Fenster.
The only thing that matters is the ending. It's the most important part of the story. And this one is very good. This one is perfect.
Oh.
Der bei IMDb übrigens eine 6,5 hat. Also so schlecht kommt er offenbar gar nicht an. Und wir haben hier einen nach und nach immer mehr durchdrehenden Johnny Depp in der Rolle eines Schriftstellers. Und das ist ja sowieso so ein Stephen King-Ding, dass der sich Schriftsteller und Schriftstellerinnen ins Zentrum rückt für eine Geschichte. Das ist ja eigentlich, ist ja so ein Ding für ihn. Also ich glaube, da verarbeitet er auch viel von sich selbst wahrscheinlich. Und Das geheime Fenster, wie gesagt, von 2004, ich finde, dem haftet total der Charme dieser frühen Nullerjahre, späten 90er-Jahre-Thriller an, die dann auch alle auf einen Twist hinarbeiten. Wenn Leute da draußen ihn noch nicht gesehen haben, ich werde ihn an dieser Stelle mal nicht spoilern. Und halt dann auch letzten Endes eher schon so ein One-Trick-Pony sind. Aber ich muss sagen, ich bin schon so ein Sucker für diese Nullerjahre-Thriller. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich mag den einfach total gerne.
Ich habe den gesehen. Ich weiß aber nur noch meinen Eindruck, nämlich, dass der mir auch gut gefallen hat. Der Rest ist wirklich verblasst. Aber das Schöne ist, ich könnte ihn ja jetzt noch mal gucken und wüsste den Twist dann nicht. Es sei denn, er fällt mir während des Guckens ein. Ich verwechsel den immer so ein bisschen mit Die neuen Pforten von Polanski.
Ich auch. Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, dass die bei mir beide so auf einer Wahrnehmungsebene sind.
Und den finde ich auch toll.
Johnny Depp. Mhm. Den mag ich auch. Ja. Genau, Roman Polanski.
Hat auch so ein Ende.
Ja, und ähnliches, also ist von 1999, also schon ein paar Jährchen älter.
Hätte ich gedacht, dass der später war, okay.
Hätte ich jetzt auch gedacht, aber man muss ja auch sagen, irgendwie sind das ja auch beides dann ähnliche Rollen, die Johnny Depp hier spielt und so weiter. Also doch, ich habe da schon für diese Art Filme durchaus eine Schwäche.
Ja, guter Tipp. Muss ich mal wieder gucken. Ich weiß, dass er gut war, aber wirklich verblasst. Und ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, dass das ein Stephen King-Film ist. Das hätte ich nicht mehr gewusst.
Ich habe den auch nie unbedingt als Stephen King-Film abgespeichert. Das war jetzt wirklich nur, weil ich natürlich geschaut habe im Vorfeld des Podcasts, habe ich mir einmal alles Mögliche angeschaut, was eben Stephen King so gemacht hat. Und da war der dabei und
ich habe ja tatsächlich jetzt mal so ein bisschen, ich wollte bei Letterboxd mal ein paar Filme nachvoten, um mich so ein bisschen mal bei Letterboxd reinzufuchsen und bin dann so alte Listen durchgegangen, so in so Taschenkalendern, wo ich reingeschrieben habe, wann ich wo mit wem irgendwie im Kino war. Das habe ich fast immer irgendwie aufgeschrieben, ne? Und da habe ich festgestellt, dass es Filme gibt, an die ich keine Erinnerung habe.
Ja, das kenne ich aber auch, auf jeden Fall.
Aber nicht ein Film, von dem ich weiß, dass er existiert. ich weiß nichts mehr von dem Film, weil es lange her ist. Ich weiß noch gar nicht mal, dass dieser Film existiert. Ich weiß, es war ein Film. Ein einziger Augenblick heißt der. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich habe diesen Titel niemals gehört. Sag der ist von 2004 nicht. Und ich habe ihn gesehen im Kino abends im Cinedom mit meiner damaligen Freundin. Also ich habe den richtig adäquat am Wochenende im Kino geguckt. Und dann habe ich, weil ich es aufgeschrieben habe, und dann habe ich nachgeschaut, was das für ein Film ist. Ich habe die Handlung gelesen, die Darsteller, ich weiß nicht, wer war dabei. Jack Gillen, ich kann mich nicht erinnern, könnt ihr ja selber googeln. Ich habe von der Existenz dieses Films keinen Plan. Der ist mir auch nicht zwischendurch mal begegnet auf ProSieben oder so. Und das hatte ich 2-3 Mal. Und da dachte ich, hey, ich dachte immer, ich weiß alle Filme, die ich gesehen habe. Aber das ist nicht so.
Ja, krass.
Ja, und ich das glaub, ist ja gar nicht so ewig her. 2007, das ist ja jetzt auch nicht ewig her, weißt du?
Ja, das ist lustig, weil manchmal, das haben wir ja auch zum Beispiel bei Kino Plus, wenn dann irgendwie in den Streaming- oder Mediathekentipps was auftaucht, wo ich dann den Titel lese. Und manchmal gehe ich dann in mein Archiv und durchforste meine Kritiken und sehe dann manchmal, was ich damals dazu geschrieben habe und denke so, okay, also das habe ich offenbar von dem Film gehalten. Also ich kenne das total gut. Ist bei mir oft, also nicht oft, aber wenn man halt bedenkt, ich hatte ja so eine Phase, in der habe ich im Jahr irgendwie 400 neue Kinofilme geguckt. Und dass man da nicht alles behalten kann, ist, glaube ich, auch nicht allzu verwerflich.
Es gibt einen Film mit Antonio Banderas und Angelina Jolie, Original Sin. Den habe ich im Kino gesehen in Münster in einem riesigen Cineplex. Kann ich mich nicht dran erinnern. Auch da, das habe ich anderen dann erzählt, die meinten, ja, doch, den kenne ich, der ist ja mit Angelina und mit Johnny Depp und so. Ich so, Antonio Banderas, nicht Johnny Depp. Ich so, interessant, ich habe an diesem Film nichts, kein Bild, keine Handlung, gar nichts ist da übrig geblieben von Original Sin.
Ich bin sehr erleichtert, dass es also nicht nur mir so geht.
Ich hätte jetzt bei Schröck oder so, hätte ich da gesessen, dann hätte ich da hier, das ist ja so ein Alter mit Banderas und Angelina Jolie und so, dann hätte ich gesagt, den habe ich noch nie von gehört. Und ich war damals in so einem Cineplex. Naja, egal, so viel dazu.
Aber das Gute ist ja dann in diesem Fall, wie du halt schon gesagt hast, wir können diese Filme uns dann ja immer noch angucken und haben dann keine Ahnung mehr von irgendwas. Das ist ja auch cool.
Richtig. Genau. Dann kann man es eigentlich, wenn es doch mal mit Fight Club so wäre, ne? Oder mit Star Wars Imperium schlägt zurück, so, was? Nein! Wie, das ist der Vater? So, das wäre ja toll, aber das funktioniert dann nicht, ne?
Ja, und normalerweise profitiere ich durchaus davon, dass ich mir gewisse Dinge nicht merken kann. Aber wenn ich mich dann darauf freue, wenn ich mich dann darauf verlasse, dass ich das irgendwann wieder vergessen werde, dann funktioniert es natürlich nicht. Nee. Also ich hab damals, das weiß ich noch, die 5. Staffel von American Horror Story, Hotel, die wurde mir damals mittendrin gespoilert. Und dann habe ich sie abgebrochen, weil ich irgendwie beleidigt war und auch gedacht habe, so, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr darauf. Und habe dann gedacht, aber ich kann ja warten, so bis ich dann in ein paar Monaten im besten Falle vergessen habe, was der Spoiler ist. Aber ich kann mich leider bis heute noch daran erinnern und habe die Staffel nie zu Ende geguckt.
Tja.
So ist das manchmal.
So ist das manchmal. Kann man nichts machen.
Naja. Kommen wir zu deinem Platz 3. Nee, doch. Zu deinem Platz 2 schon.
Mein Platz 3, weil ich hatte ihn noch nicht erwähnt. Führt uns in die 80er Jahre und es ist eine schöne kleine Geschichte mit jungen Menschen, sehr jungen Menschen, die eine Leiche suchen. Das ist Stand By Me und ebenfalls Regie geführt hat Rob Reiner, genauso wie bei Misery.
In all our lives, there's a fall from innocence. A time after which we are never the same. It happened in the summer of 1959. A long time ago.
Oh man, where do you hear this? Where do you hear this?
What is it, man?
You guys want to go see a dead body?
Ja, das ist ein schöner Film, den ich damals im Kino gesehen habe und sehr mochte. Eine Geschichte über Freundschaft, über junge Menschen, über ein Erwachsenwerden und das Anerkennen von Dingen, die nicht immer nur schön sein können und eine Vorahnung auf das, was noch kommen kann. Ich mochte den Film einfach. Er hat eine sehr verträgliche Länge von 85 Minuten und ist wirklich angenehm unaufgeregt. Spielt 1959, obwohl der Song selber Stand By Me von Benny King erst von 61 ist. Aber das ist ja auch Schnuppe. Übrigens auch hier Richard Dreyfuss dabei als Schriftsteller. Wie du schon sagtest, mit der Schriftstellerei hat er es, da spricht er aus Erfahrung. Mein liebster Schriftstellerfilm ist trotzdem Bartenfink. Damit kann ich mich am meisten identifizieren. Mit dieser.
Den mag ich auch. Ja. Den mag ich auch sehr gerne. Absolut schöner Film. Und vor allen Dingen, natürlich ist es ein Film über Freundschaft. Es ist aber, finde ich, auch sehr stark einfach ein Film über einen Sommer. Also Film hat ja auch, glaube ich, den Untertitel Die Geschichte eines Sommers, glaube ich, oder das Abenteuer eines Sommers oder irgendwie so. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, welche Filme das hinbekommen, wirklich ganz klassisches Sommerfeeling so ungefiltert zu übertragen. Da ist Stand By Me auf jeden Fall dabei. An dieser Stelle für Leute, die jetzt im November ganz dringend nach Sommerfeeling dürsten. Ich empfehle auch sehr gerne nochmal Ganz weit hinten. Ein ganz, ganz toller Film. Wer im deutschen Bereich vielleicht auch mit der Familie ein bisschen was sucht, Hände weg von Mississippi. Das sind die drei Filme, Hände weg von Mississippi, toll. Stand By Me und ganz weit hinten, die, finde ich, das Sommergefühl am besten übertragen. Ja, kann man gebrauchen jetzt im November.
Absolut. Ich meine, die Darsteller Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, John Cusack, das sind alles Legenden geworden. Und zum Teil wird auch gesagt, ja, der Film war so erfolgreich, weil diese Schauspieler so nah an ihren Rollen waren. Ich meine, Will Wheaton ist wohl tatsächlich Schriftsteller geworden, das wusste ich nicht. River Phoenix ist früh gestorben. Corey Feldman ist ja irgendwie, ich habe den mal beim Weekend of Horrors gesehen, das war ein befremdlicher Eindruck, ne? Also der musste gestützt werden und trug eine Sonnenbrille und war, also es war jetzt nicht, oh Gott, das sind Starallüren, sondern der wirkte wirklich entrückt. Ich dachte nur, oh Gott, und dann wurde der so rausbegleitet von jungen Damen, die aber eher aussahen wie seine Krankenschwestern. Also das war ja ernüchternd. Tja,
und lebt er noch jetzt?
Ja, der lebt noch, ne? Ja.
Okay.
Ist doch so, ne? Corey Feldman lebt noch, oder? Nicht, dass ich jetzt was völlig Falsches sage.
Ich weiß
war aber
nicht.
Auch im Knast wegen Drogen und so. Also irgendwie war das nah beieinander. Interessant ist, dass den Film erst gar keiner produzieren wollte. Bis Norman Lear dann selber sein Portemonnaie aufgemacht hat und privat den Film finanziert hat. Das wundert mich total. Also ich meine, was hat denn damals die Leute immer alles so abgeschreckt? Es gab doch mehrere mutige Filme, aber Jugendliche, die eine Leiche suchen, verletzt das irgendwelche krassen Tabus?
Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie das heute wäre, ob man das heute noch machen würde, ob man das heute erst recht machen würde. Ich finde ja sowieso irgendwie die ganze Entwicklung von Jugendschutz und was durfte man damals zeigen, was darf man heute zeigen und so weiter. Ich finde das ja alles sowieso super widersprüchlich. Also auf der einen Seite werden die Sachen, die auch früher indiziert waren und so weiter, heute nach einer Neuprüfung teilweise ab 16 freigegeben. Bestes Beispiel dafür sind ja Texas Chainsaw Massacre und Tanz der Teufel. Aber auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass Kinder heute viel mehr in Watte gepackt werden und man noch mehr darauf achtet, was sie konsumieren und so weiter. Also ich raff das alles nicht mehr.
Nee, also es ist merkwürdig. Ich glaube aber Chainsaw ist immer noch 18, ne? Oder ist der echt ab 16 mittlerweile? Ich meine,
Texas Chainsaw ist ab 18, der steht hier bei mir.
Ja, der ist ab 18. Ja, Evil Dead ist ab 16. Naja gut, aber den Unterschied zwischen den beiden, der leuchtet ja noch ein, weil Splatter-Szenen schocken heute keinen mehr. Und Texas ist einfach ganz, ganz rau. Also rau, also ich frage mich, ich habe gelesen, dass Stephen King als Kind gesehen hat, wie ein Freund von ihm unter den Zug gekommen ist. Und da war er sehr jung.
Habe ich auch mal gelesen, ja. Ne?
Also ob da diese Brücke bei Stand By Me, ob das dann irgendwie so diese Ängste vor dem Zug und so, ob das zusammenhängt. Keine Ahnung. Oh, das ist übrigens dieselbe Brücke, auf der Buster Keaton The General gedreht hat in den 20er Jahren. Also die ist nicht zum ersten Mal abgelichtet worden bei Stand By Me. Ich war im Kino. Ich fand natürlich auch toll, dass da so viel gekotzt wird am Anfang. Das hat mich schon zufriedengestellt. Da war ich schon nach einer Viertelstunde absolut happy mit dem Film. Ne?
Ist es nicht? Ich weiß gerade nicht, ob ich den verwechsel, aber kommt in dem Film nicht auch die Szene mit dem Blueberry Pie Wettessen vor.
Ist ja, das, das, oder? Ich glaube, dass das das ist am Anfang. Und deswegen kotzen die ja auch alle so.
Ja, das, das ist war
so eine riesen Kotzorgie, ja.
Weil ich habe nämlich mal, da habe ich noch für das leider nicht mehr existente Filmmagazin Was mit Film von Fred Carpet gearbeitet. Mhm. Und da hatten wir eine Phase, in der haben wir zu den Videos, die wir aufgenommen haben, immer ein Filmfood der Woche gereicht. Also das musste dann immer im weitesten Sinne dazu passen, was wir gemacht haben oder worüber wir gesprochen haben. Und dann haben wir, weil der neue nochmal ins Kino kam, haben wir über Stand By Me geredet und ich habe dann halt wirklich den Blueberry Pie nachgebacken.
Und wie schmeckte er?
Der war mega lecker. Und ich muss auch sagen, das ist lustigerweise das, was ich jetzt mit dem Film am meisten in Verbindung bringe, diesen Blueberry Pie.
Ja gut, die haben halt in dem Film einfach zu viel davon gegessen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja das Problem.
Ja, aber der ich habe den meiner Tochter gezeigt und bei der hat der Film auch total gezündet. Die hat den schon 2-3 Mal geguckt. Ja, also es ist auch offen, ich hatte das Gefühl, dass der 1:1 noch so funktioniert wie damals. Einfach als schöner Kinderfilm plus. Ne?
Ja, und da hat man ja, wir haben ja erst vor einer, mittlerweile ist es schon ein bisschen her, dass wir über Klassiker gesprochen haben. Und da sieht man ja auch wieder, was dann Klassiker ausmachen.
Ja, richtig, richtig. So ist es. Okay. Ja, das ist mein Platz 3. Dann kommen wir jetzt zu deinem Platz, auch 3, ne?
Zu meinem Platz 2.
Ah.
Und, oder nicht?
Was hattest du denn als... Die Frage ist, was war dein letzter Platz?
Ja, das überlege ich. Ja, nee, mein letzter Platz war Platz 3, das geheime Fenster. Davor hatte ich Misery und Friedhof der Kuscheltiere.
Stimmt, du hattest auch eh angefangen, deswegen...
Genau, okay. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 2 und ich... sag das jetzt einfach mal so, wie es mir als erstes in den Sinn kommt. Denn ich muss sagen, der Film bei mir auf Platz 2 ist so ein bisschen mein Shining. Mhm. Shining ist der 1000-mal bessere Film und ich hätte Shining auch mit sehr, sehr gutem Gewissen auf jeden Fall darüber positioniert, wenn wir Shining hier hätten gelten lassen. Aber ich habe diesen Film, weil er auch thematisch so in diese Richtung passt, ich habe den so gern und so lieb und habe den so oft geguckt und muss sagen, Zimmer 1408.
Oh!
Gerald Olin, manager of the Dolphin.
I can just get the key to 1408.
In the 95 years of the hotel's existence, there have been 56 deaths in 1408.
56?
No one's ever lasted more than an hour. The first victims to Kevin O'Malley.
Cut his own throat.
Do not stay in that room.
Überraschend.
Ist wirklich, ich mag den unglaublich gerne. Und das ist auch einer dieser Filme, die ich mir immer und immer wieder angucken kann. Das liegt zum einen an der Besetzung von John Cusack und noch ein bisschen spezieller tatsächlich auch daran, dass er hier seine klassische oder seine Stamm-Synchronstimme hat, nämlich Andreas Fröhlich, den ich wahnsinnig gerne mag. Und es ist einfach so eine ganz kleine Geschichte, auch wieder über einen Schriftsteller, der Gruselbücher schreibt und dann halt so ein bisschen auch so ein bisschen so Scharlatan ist. Also er schreibt über vermeintliche gruselige Orte und ja, in Wirklichkeit ist das alles ziemlich viel aus der Nase gezogen und so weiter. Und ja, dann ist er aber das erste Mal in einem Hotel, in dem es wirklich spukt und er durchlebt dort eine Nacht, die voller gruseliger Momente eben einfach ist und ich muss sagen, ich mag den wirklich, ich finde den toll. Ich mag den einfach unglaublich gerne, auch dann mit wie heißt er denn? Ah, ich hasse das. Ich hasse diese Sache mit den Namen. Sekunde.
Ja, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Aber
Samuel L. Jackson.
Ah, ja.
Samuel L. Jackson. Natürlich auch noch mit Samuel L. Jackson dann als gruseliger Hotelinhaber, der ganz verzweifelt versucht, ihn irgendwie davon abzubringen, in dieses Hotelzimmer zu ziehen, weil es ja eben verflucht wird. Und wie er dann dieses Buch rausholt, in dem dann die ganzen toten Menschen alle zu sehen sind und hier und da ist jemand gestorben, da ist jemand in seiner Hühnersuppe ertrunken und so. Ach, ich mag den einfach.
Ich habe ihn nur einmal gesehen, fand ihn auch super. War bei mir, glaube ich, bei Letterboxd so ein 4 von 5 Sterne Film. Würde ich auch noch mal gucken. Ja, kann man nichts gegen sagen. Also ich habe den, glaube ich, verhältnismäßig spät gesehen. Auch da war ich nicht im Kino und dachte mir hinterher, hätte man aber auch machen können. Also wer ist ein Film, der im Kino auf jeden Fall taugt? Ja, bildgewaltig, obwohl es nur in einem Zimmer spielt.
Genau, und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass das sogar meine allererste Horror-DVD war. Ich glaube, ich hatte vorher keine. Ich habe mir den, weil ich das Thema einfach reizvoll fand, habe ich mir den damals direkt nach der Erscheinung gekauft. Das war 2007 und ich glaube nicht, dass ich schon irgendeinen anderen Horrorfilm auf DVD hatte. Also nochmal zusätzlicher Stellenwert bei mir auf jeden Fall. Und ich habe gerade mal geguckt, der Regisseur Michael Hafström, der hat vorher dann noch, ich weiß nicht, kennst du diesen The Ride?
Nee.
Diesen mit Anthony Hopkins, wo es auch wieder um Exorzismen und so weiter
nee,
geht.
Nee, leider nein. Gar nicht.
Der ist von 2011. Den hat er gemacht. Er hat diesen, den habe ich wiederum nie gesehen, diesen Escape Plan gemacht.
Mit Sly und Arnie, der ist
mit
leider...
Mit Sylvester Stallone, ja. Genau, mit Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und 50 Cent, ja. Nicht zu vergessen.
Ja, der ist leider scheiße, weil man hat jahrelang darauf gewartet, dass die beiden einen Buddy-Movie machen und dann ist das so ein... Ja, dann haben alle sich wahrscheinlich darauf eingeschossen, dass die beiden ihre größte Zeit hinter sich haben und dann ist das so ein... Also die kommen von Super A-Liga 80er, 90er Mega-Blockbuster und dann drehen die so ein müdes B-Movie Plus so. Dann wird, ja, und dann auch noch in der Synchronfassung die Schwierigkeit, dass beide von Danneberg gesprochen werden. Und dann hat der Verleih verfügt, dass Schwarzenegger von wem anders gesprochen wird. Das war alles scheiße. War ich nicht im Kino drin, als ich das hörte. Weil ich mag ja Danneberg auf den beiden. Und ich finde sogar, dass das verträgt später bei Expendables 2 hat er einfach beide gesprochen. Das geht auch. Er spricht Arnie so ein bisschen als John Cleese und Sly immer so ein bisschen wie Rambo. Und dann fällt das gar nicht so auf. Aber gut, da kann er aber, glaube ich, nichts für, der Regisseur, dass der Film nicht so richtig zündet.
Nee, aber tatsächlich war es dann das auch groß mit seiner Karriere. Die letzten Filme, die er gemacht hat, trugen so spannende Titel wie Stockholm Bloodbath und Slingshot mit so 4,7, 5,7, Outside the Wire, Quick, Moskau Noir. Also das sind teilweise dann auch Serien dabei. Also irgendwie ist aus dem nie so richtig was geworden und finde ich super schade, weil Zimmer 1408, auf den lasse ich nichts kommen. Den habe ich lieb.
Ja, man muss dazu sagen, wenn so Regisseure oder Regisseurinnen meinetwegen auch, da fallen mir allerdings gerade keine Frauen ein. Doch, wir kommen gleich zu einer, wo es ähnlich war. Stimmt. Wenn die hinten raus in ihrer Karriere diese 4,7, 4,5 Filme drehen, wo irgendwelche langweiligen Thumbnail-Photoshop-Cover aufgefahren werden und man kann sich keinen merken, das hat nichts damit zu tun, dass die Regisseure oder Regisseurin oder Schauspieler, Schauspielerin schlechter werden, sondern dass einfach die dann diese Fließbandware machen. Und da wird dann gesagt, pass auf, wir haben 20 Drehtage, das und das ist das Drehbuch und du passt auf, dass das läuft und dann passen die auf, dass das so läuft, wie es da geschrieben steht und dann ist das Ding fertig. Also da geht es um Massenware und da geht es nicht darum, irgendwie Kunst zu machen. Bruce Willis hat es gemacht, weil er diese Aphasie hatte und hat sich seine Texte über einen Knopf vorsagen lassen, damit er seiner Familie noch Geld hinterlassen kann und hat ja pro Drehtag 1 Million genommen. Deswegen haben die dann 5 Szenen mit ihm abgedreht und über den ganzen Film verteilt. So lief es ja jahrelang. Ja. Deswegen die letzten 30 Bruce Willis Filme, würde ich sagen, sind im Großen und Ganzen nicht unbedingt so cineastische Großtaten. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Es gibt sogar einen, das tut wirklich weh. Es gibt sogar einen mit John Travolta und ihm. Ne? Und dann guckst du so 5,2 oder so. Dann ist ja, boah, die beiden und dann 5,2. Ich kann mich an ganz andere Zeiten erinnern. Aber gut, so ist es dann. Da geht es ums Geld verdienen und das verstehe ich ja auch.
Ja.
Ist ja auch irgendwie okay, wenn der Markt dafür da ist, für so Fließband. Mir ist das dann tatsächlich alles zu langweilig. Ist mir einfach zu langweilig.
Ja, mir auch. Und dann hat man ja auch wirklich, das sind dann ja auch Filme, die man wirklich guten Gewissens auch nur noch Content nennen kann.
Das ist also Content, das hat ja richtig.
Das hat dann ja leider doch nicht mehr wirklich viel. Auch wenn ich jetzt Filmkunst sage, meine ich damit nicht Arthouse-Film XY, sondern halt wirklich auch so Mainstream-Filme. So, das hat dann ja selbst damit nichts mehr zu tun, sondern das ist dann ja auch wirklich einfach nur, da gehen die Leute dann ans Set, weil es ein Job ist und nicht, weil da eine Leidenschaft hintersteckt.
Richtig.
Und das ist halt sehr schade dann.
Genau, dann und damit kommen wir, glaube ich, zu meinem Platz 2, der von Mary Lambert inszeniert wurde. Und diese Dame ist leider auch abgerutscht ins B- und C-Filmgenre, hat aber noch einen Film gemacht, den ich sehr mag. Und das war später raus Megapython vs. Gateroid von Asylum. Und das ist tatsächlich der beste Asylum, den es gibt. Sie hat da nämlich wirklich alles rausgeholt, was geht. Gags, Witz, total Absurditäten und einfach Quatsch gemacht. Aus voller Herzenslaune. Und den würde ich sagen, das wäre Platz 1, wenn es um Asylum geht. Auch Asylum hat viel langweiligen Content rausgehauen. Aber das ist tatsächlich einer, den kann man sich mal angucken. Also Megapython vs. Gateroid nicht so ganz ernst nehmen. Einfach mal laufen lassen. Und da zeigt Mary Lambert, was sie kann. Was sie wirklich kann, hat sie hier 1989 gezeigt. Und du hast es schon erwähnt bei Friedhof der Kuscheltiere. Was ein wirklich gruseliger, toller, haarsträubender Film ist. Ich habe ihn mit meiner Tochter geguckt und mich selber wieder total gegruselt, weil ich hatte diese Schwester auf dem Dachboden nämlich vergessen.
Gott, die ist so furchtbar.
Ich wusste
die
nicht mehr, dass sie da drin ist. Ja, und dann gucke ich so und ich dachte, ach komm, so ein paar Props mit so einer Katze, die nachgebaut wurde und so ein dieser kleine Junge ist, glaube ich, auch eine Puppe am Ende, wenn der so fies spielt. Das kann die Kurze ab und ja, das so weggeglotzt. Das hat sie gar nicht so richtig geschockt, aber ich fand's immer noch echt beeindruckend. Also ein super Film. Ja, Friedhof der Kuscheltiere. Dachboden? Ist sie auf dem Dachboden, die Schwester?
Ich weiß nicht, ob Dachboden. Auf jeden Fall ist sie ja so in ihrem Zimmer da. Ich weiß nicht, ob das Zimmer auf ihrem Dachboden ist.
Weil irgendwie Stephen King sagt, man ist auch zum Horror gekommen, weil er bei seinem Onkel auf dem Dachboden so Horrorlektüre, so H.P. Lovecraft-Zeugs gefunden hat. Da dachte ich, das könnte man zusammenbringen, aber kann man dann wahrscheinlich gar nicht.
Wer weiß. Aber hast du mal tatsächlich das Remake auch gesehen? Also es gab ja einmal Remake. Nee.
Ich habe den zweiten Teil damals gesehen, im Kino auch.
Stimmt, den gab es auch noch.
Ja, der war, glaube ich, mit Edward Furlong, ne? Och, den fand ich schon so ein bisschen schwach. Der Song war von Ramones, Poison Heart. Das war der Song von Teil 2 und Pet Sematary natürlich der Song von Teil 1. Und beides sind Ramones Superhits. Aber habe ich nicht geguckt. Das Remake von vor ein paar Jahren.
Genau, das Remake von 2019 mit Jason Clarke und John Lithgow ist auch wieder so ein komplett unnötiges Remake. Also ich habe ja das von Carrie durchaus noch so ein bisschen in Schutz genommen, weil ich finde, dass das atmosphärisch doch auch ein bisschen was kann. Das Friedhof der Kuscheltiere Remake erst recht, weil du ja, wenn du das Original kennst, überhaupt den Impact nicht mehr hast, wenn das Kind dann plötzlich verstirbt und so. Also da muss ich sagen, hat gar keinen Eindruck hinterlassen. Und dann gibt es ja, der ist auch noch relativ neu, nämlich von 2023, gibt es ja sogar noch ein Prequel, Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines.
Ja,
und
ja,
jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, von dem wir eben schon gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob ich diesen Film gesehen habe. Ich habe keine Ahnung.
So ein neuer
Es kann
Film.
Sein, ja, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass ich den gesehen habe. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich weiß es partout nicht mehr. Ich könnte dir auch nicht sagen, worum es darin geht. Ich könnte dir gar nichts sagen. Keine Ahnung.
Ach, dann ist es oft so, dass man sagen könnte, so wenn du ihn gesehen hast, diesen Bloodlines, da hast du vielleicht in der Zeit besser einfach draußen auf der Terrasse dich gesonnt und eine Zeitung gelesen oder einfach so.
Genau.
Aber klar, ich meine, der Friedhof der Kuscheltiere, der Originale, ist der vierterfolgreichste King-Film oder die vierterfolgreichste King-Verfilmung überhaupt, ne? Aller Zeiten.
Das ist auch spannend.
Also insofern.
Das ist auch echt spannend.
Es gibt auch schöne Gastauftritte. Fred Gwynne, Herman Munster, spielt hier noch auf seine alten Tage den Nachbarn da, diesen schrulligen Herrn. Und die Tochter wird gesprochen in der Synchronfassung von Vanessa Petruo. Das ist Vanessa von den No Angels.
Ja, wollte ich gerade sagen. Den Namen kenne ich auch noch.
Ja,
ich war großer Fan als Teenie.
Genau. Und sie ist die Enkelin von Heinz Petruo. Und weißt du, wen Heinz Petruo gesprochen hat? Dreimal sehr imposant. Das wohl,
nein.
Ja.
Ach,
ja.
Das ist krass.
Sie ist die Enkelin von Darth Vader.
Okay, das ist krass. Das wusste ich nicht. Okay, gut. Dann habe ich noch
eine Synchronfamilie, könnte man sagen. Oder eine Sprecherfamilie.
Ja.
Ne?
Hatte ich gar nicht auf dem Schirm bei der Vanessa. Na gut. Gut, dann habe ich noch einen und du hast noch einen.
Richtig.
Und dadurch, dass es, wenn ich meine Nummer 1 sage, hätten wir einen Kreisschluss zum Beginn dieses Podcasts. Deshalb würde ich dir jetzt für Platz 1 den Vortritt lassen.
Ja gut, meins ist jetzt natürlich wenig überraschend. Carrie mit Sissy Spacek.
It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there. Even Carrie White. The girl no one likes.
We're all sorry about this incident, Cassie.
It's Carrie!
Den ich auch in letzter Zeit zweimal wieder geguckt habe. Den habe ich in bester Erinnerung. Das erste Mal habe ich den gesehen. Da war er indiziert. Er war damals indiziert und er war ab 18. Das wirkt heute ein wenig überzogen. Wurde aber irgendwann im Fernsehen ausgestrahlt, in der ARD nach dem Wort zum Sonntag. Dieser schöne Filmslot. Die Älteren werden sich noch erinnern, als nach dem Wort zum Sonntag immer echte, krasse, gute Filme kamen, die meist eher so, ab 12 freigegeben anfingen, oft auch ab 16 waren oder dann später auch ab 18, weil der erste Film nach dem Wort zum Sonntag lief so um 22.10 Uhr, 20, 22, 30 und dann fing die ARD irgendwann an, dann danach keinen Sendeschluss einzurichten, sondern noch einen Film hinterher zu kloppen. Und ich meine, der zweite Film an diesem Abend, also nach 23 Uhr, kurz vor 0 Uhr war Carrie. Natürlich blieb ich lange auf, weil ich wusste, De Palma und Sissy Spacek und dieser Film. Und ich kannte auch die Bilder natürlich aus der Cinema. Den musste ich gucken und ich wurde nicht enttäuscht. Ich kann dazu sagen, ich finde den Film heute noch besser als damals, weil ich diese ganzen Subtexte natürlich verstehe mit dieser übertriebenen Religiosität und dieses Fanatische, was da reinkommt, dieser Extremismus, den wir heute ja überall sehen, nicht nur bei Evangelikalen. Aber trotzdem ist es natürlich das, was in diesem Film behandelt wird. Und Piper Laurie ist auch toll als Mutter. Piper Laurie ist letztens erst gestorben, wahnsinnig alt geworden und wurde auch damals für einen Oscar nominiert. Damals gab es aber noch keine Oscars für Horrorfilme. Ich glaube, der Oscar ging dann an Faye Dunaway oder so. Jedenfalls, ein Top-Film mit einem ordentlichen Schock, der mich damals erstmal wieder ordentlich wachrüttelte. Und als dann der Abspann lief, war ich bereit, theoretisch noch einen dritten zu gucken. Aber da war dann tatsächlich Sendeschluss.
Ja, das Spannende finde ich bei Carrie, also ich habe ja über das Remake schon gesprochen und auch so leicht übers Original. Es ist natürlich ein absoluter Klassiker und ich kann ihn auch sehr schätzen in seiner Form oder in seinem Dasein als Klassiker. Lustigerweise habe ich den, glaube ich, damals zu früh geguckt. Ich glaube, ich habe den zu einem Zeitpunkt geguckt, an dem ich den in seiner ganzen Machart noch nicht richtig wertschätzen konnte, weil was an dem Film natürlich, so habe ich ihn in Erinnerung, vielleicht würde ich es heute ganz anders wahrnehmen, was ich an dem Film so in Erinnerung habe, ist der ich sag mal, unkonventioneller Aufbau. Also, dass wir diese tragische Geschichte dieses Mädchens haben, das vereinsamt und das aber gleichzeitig diese Kräfte entdeckt. Und dann haben wir eigentlich in der zweiten Hälfte den Showdown. Für mich hat sich dieser Film immer sehr zweigeteilt angefühlt. Und zwar dann auch so, dass ich für mich immer gesagt habe, in der ersten Hälfte passiert ja gar nichts. Dabei passiert aber ja eigentlich in der ersten Hälfte das ganze Spannende, was wir brauchen, damit am Ende dieser Punch überhaupt so eintreten kann. Und ich glaube wirklich, dass ich Carrie nochmal sehen muss, um auch den in seiner Gesamtheit wertzuschätzen. So ist der für mich im Kopf immer so in zwei Hälften zerfallen. Aber ich glaube, ich könnte das heute alles besser wertschätzen. Das konnte ich ja auch beim Remake schon. Und ich glaube, seitdem habe ich das Original auch nicht mehr gesehen.
Lohnt sich absolut, weil bei mir ist es ja ähnlich. Ich war 14, 15, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Und jetzt dann eben noch 2-3 Mal mit meiner Tochter, weil die den immer wieder gucken wollte. Und die war von Anfang an geflasht. Und diese kann sich auch damit identifizieren, mit Schule und diesem ganzen Gehänsel und so. Nicht, weil sie jetzt so ist wie Sissy Spacek in dem Film, aber sie ist näher dran an dieser Realität und diese ganze Sache mit der Periode, das hat die also auf jeden Fall erleuchtet auf eine Art, dass sie da befreiter drüber spricht und denkt. Also der Film, würde ich sagen, ist für pubertierende Mädchen absolut zu empfehlen, die was abkönnen, natürlich, nicht? Bei mir war das so hier. Hier zu Hause hat das funktioniert. Das ist immer nie, ich habe nie einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Aber ich habe mich gewundert, was der Film so positiv bewirken kann. Und auch beim zweiten Schauen, ich mag es auch, der hat seine 95 Minuten. Ja, der spielt, ich habe es ja letztens irgendwie schon mal gesagt irgendwo, ich weiß nicht, ob ich da auch bei Kino Plus, ich glaube, der spielt auch nur an, jetzt habe ich wieder nicht nachgeguckt, an 2 oder 3 Tagen. Ich glaube, es geht nur um die Tage vor diesem Abschlussball. Also mag sein, dass da ein paar Tage zwischen sind, aber er spielt fast nur an 1, 2 Tagen in der Woche davor und an dem Abschlussball selbst. Ja. Und dann sehen wir ja auch dann in Nebenrollen große Stars, Nancy Allen, die war später mit Brian De Palma verheiratet, John Travolta, das ist William Catt, der ja mit ihr sich dann datet und ach, das ist auch so traurig, weil man ja spürt, dass er für sie ja auch eine Sympathie entwickelt und der Film ist einfach wahnsinnig traurig, aus heutiger Sicht ist es wahnsinnig traurig. Du denkst am Ende, du siehst das Finale. Früher dachte ich so, ah, jetzt kommt gleich das Finale und Carrie dreht durch. Und jetzt denke ich so, oh nein, gleich kommt ja das Finale, wie schlimm. Mhm. Kann der Film nicht jetzt aufhören? Weißt du, können die beiden nicht zusammenfinden? William Catt war ja für das Vorsprechen bei George Lucas vorgesehen. Der hat vorgesprochen beim Casting für Luke Skywalker. Und Brian De Palma und George Lucas hatten das Casting am selben Tag auf demselben Flur. Und dann ist er für Luke Skywalker ja nicht genommen worden, weil es ja Mark Hamill wurde. Aber Brian De Palma hat sich William Catt dann geschnappt für Carrie. Und so ist er auch in die Filmgeschichte eingegangen. Leider kam so ganz viel danach nicht mehr. House, immerhin House. Das war mein erster richtiger Horrorfilm im Kino und den mag ich auch bis heute. Da habe ich William Catt damals zum ersten Mal gesehen, weil House war... habe ich gesehen, bevor Carrie im Fernsehen kam. Aber das ist ja egal, uninteressant. Jedenfalls, das ist ein absoluter Meilenstein. Und zu dieser Erkenntnis bin ich tatsächlich erst in den letzten 2, 3 Jahren gekommen.
Ja, wie gesagt, also ich werde ihn mir, glaube ich, auch nochmal angucken. Er ist vor einer Weile auch nochmal ins Kino gekommen. Wahrscheinlich auch wieder zu irgendeinem Jubiläum. Hätte ich ihn gerne gesehen, habe ihn leider nicht erwischt. Aber ich glaube, ich mache mich da nochmal dran.
Also ja, der ist wirklich.
Ich glaube, jetzt bin ich bereit für ihn.
Du bist jetzt erwachsen.
Okay, genau. Okay, jetzt kommen wir zu meinem Platz 1. Und ich meinte jetzt haben jetzt einen Kreisschluss. Denn du hast ein bisschen, nein, über ihn hergezogen hast du nicht, aber du hast schon am Anfang des Podcasts zu verstehen gegeben, dass du jetzt nicht der allergrößte Fan bist.
Dann weiß aber ich, was kommt.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe zumindest den ersten Film sehr in mein Herz geschlossen, nämlich S Kapitel 1.
I saw something. There was this clown.
Yeah, I saw him too.
Look. It's all connected by the sewers. That's where it lives.
Das ist auch einer meiner meistgeguckten Horrorfilme mittlerweile. Und ich genieße einfach so sehr an diesem Film, dass das, und da wirst du mir sicherlich zustimmen, einfach mehr ist als ein Horrorfilm, sondern dass da auch sehr viel Coming of Age drin steckt, dass da teilweise leichte komödiantische Ansätze drin stattfinden, dass das viel Charakterdrama ist über Erwachsenwerden, über die Machtlosigkeit von jungen Menschen, wenn sie nicht auf die Hilfe von Erwachsenen bauen können und so weiter. Und ich finde den in den Horrormomenten wirklich sehr kreativ und auch gruselig. Es gibt einen Moment in dem Film, nämlich, falls du dich erinnerst, wenn sie alle für einen Nachmittag in diesem See sind und dann gibt es diese Szene, in der sie schwimmen und dann... Es ist einfach nur dieser Moment, sie sind in diesem See und haben diese paar Stunden, in denen alles gut ist, in denen das Böse mal nicht vorhanden ist, sondern sie sind einfach nur schwimmen und genießen ihre Zeit. Und ich habe jedes Mal in diesem Moment einen absoluten Kloß im Hals, weil ich das so rührend finde, diesen Moment der Ruhe und wo sie dürfen einfach Kind sein in dem Moment. Und das finde ich so schön. Mir liegen die Figuren total am Herzen. Ich finde den auch inszenatorisch. Der hat so viele tolle Ideen. Und ich glaube, um auf einer positiven Note zu enden, sage ich nur kurz, dass ich finde, dass der zweite Teil auf gar keinen Fall daran kommt, weil er zwar vom Casting her absolut Bombe ist, die haben die perfekten Darstellerinnen und Darsteller für die Rollen gecastet, meiner Ansicht nach. Und der Film fängt in den ersten 20 Minuten auch, finde ich, wirklich gut an und stößt auch zumindest mich, die das Buch nicht gelesen hat, total vor den Kopf in dem Moment, wo einfach eine der Hauptfiguren im wahrsten Sinne des Wortes gekillt wird, beziehungsweise sich selber umbringt. Und das hat mich komplett kalt erwischt im Kino. Leider alles andere nicht. Ich finde insbesondere das Finale von Kapitel 2 viel zu hysterisch, viel zu grell, viel zu laut. Das wird der ganzen Geschichte vorher überhaupt nicht gerecht. Aber auf S Kapitel 1 lasse ich nichts kommen. Meine tatsächlich absolut liebste Stephen King-Verfilmung.
Ja, wir haben damals mit den Leuten vom Kino gesprochen, bei Teil 2, It Chapter 2. Und dann meinte der Platzanweiser, das wäre der Film mit der meisten Ablaufquote. Also ist der Film, sagt er, aktuell und in den letzten Monaten, wo die meisten Leute rausgehen. Und das
wirklich?
Teil 2, It 2.
Ach krass, ja.
Und ja, wir gehen ja nicht auf Film raus, aber den Impuls hatte ich natürlich auch in der letzten Stunde. Aber gut, reden wir mal über den ersten. Das ist ein okayer Film so, ne? Das ist für mich jetzt kein schlechter Film. Was ich eben damit meinte, ist, dass ich glaube, wirklich nach wie vor glaube, dass das Buch nicht verfilmbar ist für den Schrecken, was es erzeugt. Weil du machst natürlich aus dem Clown so einen Freddy Krüger. Und klar, der kommt ja auch in dem Buch vor und das ist ja auch gruselig und das passiert da ja auch. Aber ich will jetzt hier nicht den großen Subtilmeister machen, aber irgendwas ist an dem Buch total beunruhigend, was sich nicht so eins zu eins übersetzen lässt. Und das schafft auch nicht diese Tim Curry-Verfilmung von 1990. Das ist auch kein großer Wurf. Wenn ihr den fand ich damals ganz gut. Da hatte ich das Buch gerade gelesen und habe den Film geliehen auf VHS, also den 90er. Und dachte schon so, wow, also dafür, dass es so schwierig ist, haben sie das gar nicht so schlecht gemacht, ne? Ah, den habe ich jetzt noch mal geguckt mit meiner Tochter und dann dachte ich auch so, ja, ach, also man kann jetzt auch nicht behaupten, das wäre der Burner, ja, und der neue wäre es nicht. Ja, also was ich, konkrete Probleme, die ich mit dem It habe, mit Chapter One, ich kann nicht so gut die Jugendlichen auseinanderhalten, also vielleicht aber auch nur, weil ich den nur einmal gesehen habe, ne? Ansonsten mag ich trotzdem immer noch Goonies und Stand By Me dann einen Tick lieber. Und ich wundere mich, Muschetti hat eigentlich ein Brett abgeliefert mit Mama. Also eigentlich ist er genau der Richtige dafür. Aber ich glaube, dieses Buch ist einfach ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist nicht leicht zu verbinden. Ich finde, gute Idee, das in die 80er Jahre zu versetzen. Das Buch hat ja in die 50er Jahre versetzt, aber das passt irgendwie, weil das Buch ist so, du denkst ja auch, das spielt in den 80er Jahren, obwohl es in den 50ern spielt, weil alle in den 80ern dieses Buch gelesen haben. Also insofern, das fand ich eine gute Idee und ich mochte sehr, dass Nightmare on Elm Street 5 läuft und nicht 1, 2, 3 oder 4, weil genau das war der Film, der in diesem Jahr nämlich lief, war es 88, 89. Das fand ich so ein schönes, kleines Detail und ich bin rausgegangen und dachte mir so, wow, für den ganzen Bombast fand ich es überraschend ungruselig. Ich war mit einer Freundin drin, die gar keinen Horror abkann und immer stirbt und meinte auch so, ach ja, den Film fand ich schon gut, aber gruselig fand ich es nicht so. Die Szene in der Bibliothek, die finde ich top. Die ist super.
Ja, die ist super.
Exakt wirklich wie diese Szene im Buch. Also und dann gibt es noch diese Geistergeschichte da in dem Keller, wo dieses Bild lebendig wird. Das ist, glaube ich, im Buch nicht drin, aber das ist auch gruselig, fand ich gut. Und ja, das ist ein okayer Film. Leider ist es, wie gesagt, nur die Hälfte. Wer weiß, ich glaube, gut fand ich auch die Idee, das so aufzuräumen. Im Buch ist ja immer alles parallel, ne? Gegenwart, Vergangenheit und das in zwei Hälften zu packen, war erstmal nicht schlecht.
Ja.
Naja, komm. Was soll man dazu sagen? Du, dein Platz 1 und das ist ja auch dann auf jeden Fall der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten, wie wir jetzt festgestellt haben.
Das stimmt. Übrigens auch spannend, weil irgendwie kommt heute alles zusammen in dieser Folge. Du hattest vorhin gesagt, welches der erste Horrorfilm war, den du im Kino geguckt hast.
Ja,
Mama von Andy Muschietti war mein erster Horrorfilm, den ich im Kino gesehen habe.
Und den habe ich nicht im Kino gesehen. Geliehen in der Videothek und dann mir auch die Blu-ray besorgt. Den finde ich top.
Ich mag den auch wirklich sehr gerne. Ja. Also es ist auch so, kann man fast schon so ein bisschen als, also jetzt unter Hardcore-Horror-Fans natürlich nicht, aber der geht fast schon so ein bisschen als Geheimtipp durch, oder?
Ja. Und
weil er nicht so groß Wellen geschlagen hat.
Der hat so ein bisschen was von einem Märchen. Der hat auch so ein bisschen, der schafft es wirklich am Ende ja noch, so eine Traurigkeit da reinzubringen. Ah, das hat mich schon, viele mochten ja diese letzten 20 Minuten nicht. Ich fand doch, ja klar, das ist vielleicht jetzt nicht so gruselig, aber dafür hat es dann noch so eine emotionale Tiefe. Also ist es wirklich ein gelungener Horrorfilm, finde ich.
Und der ist ja auch top besetzt mit Jessica Chastain. Ja. Also das finde ich auch immer wieder, wenn ich mich daran erinnere, dass Jessica Chastain in dem Film die Hauptrolle spielt, bin ich jedes Mal wieder überrascht, weil ich das immer wieder vergesse.
Und das war doch hier der Dings, der Spanier mit der Knochenkrankheit, ne? Der Mama spielte.
Ja,
wie hieß er denn noch?
Genau.
Ich vergesse den Namen.
Ich weiß auf jeden Fall, wen du meinst. Der auch in ganz vielen anderen Horrorfilm, bei Rec natürlich. Javier Botet Botet.
Ja, ja, ja.
Und der auch in Conjuring den Crooked Man gespielt hat. Ja. Also es ist ein sehr bekannter Darsteller von gruseligen Figuren.
Sieht so sympathisch aus, wenn er auf dem roten Teppich steht.
Ja, eigentlich schon. Also der ist auch wirklich immer perfekt. Hat die Maskenbildner und Bildnerinnen, die sich seiner annehmen, die machen auch immer einen Top-Job. Das muss man schon wirklich sagen.
Also wie der in Rec aussieht, das geht gar nicht klar. Das ist so schrecklich. Ich hab bei Rec bin ich fast die Wände hochgegangen wie in den letzten 10 Minuten. Hey Leute, wenn ihr Rec noch nicht kennen solltet, ich glaube unsere Zuhörer, Zuhörerinnen kennen den natürlich alle.
Ja.
Aber wenn nicht, 70 Minuten auf die 12. Also, naja, die ersten, ist nicht die ganze Zeit auf die 12. Aber wenn man den Film gesehen hat, hat man auf die 12 gekriegt. So viel ist sicher.
Und das Schöne ist, wenn ich hier mal gucke, der hat aktuell 8 Filme bei IMDb und Serien, den unter Upcoming, also was jetzt alles noch kommt. Und wer generell mehr von ihm sehen möchte, der macht offenbar auch wahnsinnig viel, was ja auch Sinn macht, weil er daherkommt, im spanischen Kino. Also der ist natürlich hin und wieder in US-Horrorproduktionen zu sehen, aber wer von ihm nicht genug bekommt, im spanischen Kino ist der sehr viel vorhanden.
Gibt es mal einen Film, ein Film, wo er einfach nur ein netter Nachbar ist und die Hecke schneidet und rüberwinkt mit einem Glas Wein oder so. Gibt es sowas auch von ihm?
Das weiß ich nicht, aber er hat ja zum Beispiel, wo wir seine Rollen auf... Er hat ja auch den Slenderman gespielt in Slenderman. Ah. Er hat in dem letzten Insidious hat er das Monster gespielt. In Scary Stories to Tell in the Dark hat er die Leiche mit dem großen Zeh gespielt, falls du dich daran erinnerst. Also der ist umtriebig.
Ja.
Aber der hat ja auch so eine schöne Nische für sich einfach gefunden. Also so jemand wie ihn, wenn du so ein Monster, so ein langes, gruseliges Monster irgendwie in deinem Film haben willst und nicht auf Computereffekte zurückgreifen möchtest, dann engagierst du ja ihn. Also das ist ja schon cool, wenn du so, du wirst zwar grundsätzlich getypecastet,
richtig.
Aber wenn es niemanden anderen auf dem Gebiet gibt, ist doch perfekt für dich.
Also den kannst du nicht so schnell ersetzen, das muss man sagen. Wenn er gebucht ist, dann kann er sich sicher sein, dass es bei der Buchung bleibt.
Das denke ich auch, ja. Gut, von Javier Botet kommen wir jetzt zu dem Ende. Wir sind fertig und wie gesagt, wir hoffen, ihr verzeiht es uns, dass wir jetzt diesmal keinen Rückblick auf die Oktoberstarts geworfen haben, sondern dass wir jetzt hier aufgrund unserer Terminplanung ein bisschen zeitloser werden mussten. Aber wenn wir Sachen aus dem Oktober, also wir werden schon noch die ein oder andere Sache aus dem Oktober besprechen. Dracula wird in der nächsten Folge ein Thema sein. Bugonia wird in der nächsten Folge ein Thema sein. Wir werden uns auch Good Boy vornehmen, den Hype-Film vom Fantasy Filmfest. Und ich glaube auch im nächsten Monat ist dann schon Running Man dran. Und dann haben wir ja einen schönen Übergang von dem jetzigen Podcast zum nächsten.
Ja.
Nicht wahr?
Ja.
Passt doch.
Das würde ich sagen. Running Man ist vermutlich kein Horror, aber passt hier, glaube ich, rein.
Denke ich auch. Gut, dann vielen, vielen Dank. Das war ein schöner Streifzug durch das Schaffen von Stephen King. Ich bin sehr gespannt, wie viel Verfilmung wir im nächsten Jahr sehen.
Wahnsinn.
Also dieses Jahr war ja wirklich vollgeballt mit Stephen King-Sachen. Und mal schauen, was denn 2026 so bringt. Wir sind ja auch durch Netflix und Co. aktuell in einer Stephen King-Hochphase. Da ist ja auch wahnsinnig viel erschienen in den letzten Jahren. Also ich könnte mir vorstellen, dass Stephen King ja nie alt wird als Vorlage. Ja.
Stephen King, ein super Typ. Folgt ihm auf Threads oder Twitter, wo auch immer. Mir gefallen seine Postings sehr. Ihr wisst warum. Ein engagierter, toller Typ, der sein Maul aufreißt, kann man nichts meckern. Und dann noch ein Geheimtipp, App Pupil. Stephen King ist ja bekannt für das Grauen hinter dem Alltäglichen. Und der Film ist recht aktuell und eigentlich auch ganz schön, obwohl er schon ein paar Tage alt ist. Aber wenn wir jetzt noch mit Geheimtipps ankommen, da geht's natürlich los. Wir können jetzt noch alle Filme erwähnen, die wir nicht erwähnt haben, aber ich glaube, unsere Zuhörerschaft ist, glaube ich, ganz versiert, was den Herrn betrifft.
Das glaube ich auch. Und wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Der nächste Stephen King-Film kommt bestimmt. Und wir werden sicherlich auch in der nächsten Folge, zumindest ich werde dann auf jeden Fall kurz von Welcome to Derry auch sprechen. Also ja, alles, was wir heute besprochen haben, findet ein Stück weit auch noch seine Erweiterung dann in der nächsten Folge.
Sag mal gerade, Welcome to Derry, wo kann ich das gucken? Wo läuft das? Netflix?
Das kommt ab Ende Oktober bei Sky. Das ist eine HBO-Geschichte.
Das habe ich nicht. Dann musst du das tatsächlich mal checken.
Dann werde ich das machen.
Ja.
Okay. Dann vielen Dank, Thilo. Wir hören uns in einem Monat wieder. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du jetzt noch so zu tun hast. Offenbar hast du ja wahnsinnig viel arbeitsmäßig zu tun.
Ja, tatsächlich. Ja, ja.
Und auf dass das alles gut geht. Und
danke.
Dann
bei dir auch. Schönen Urlaub.
Danke, danke. Und dann hören wir uns in 1,5 Monaten wieder. Das ist doch mal ein langer Zeitraum. Wow. Macht es gut da draußen. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.